Herzlich willkommen zur 261. Ausgabe meines wöchentlichen Podcasts zur Politik und zum ganzen Rest. Heute geht es um Streiks. Oder genauer gesagt um das Recht zu streiken und die Auswirkungen, die das hat auf individuelle Freiheit, Eigentum und Vertragsfreiheit. Wir beobachten ja gerade wieder einige Streiks in verschiedenen Bereichen, bei der Bahn, im öffentlichen Nahverkehr. Aber es gibt auch andere. Es ist allein schon interessant, in welchen Bereichen gestreikt wird. Da komme ich aber etwas später darauf zurück. Schauen wir uns erstmal die Grundlagen im deutschen Rechtssystem und im deutschen Staat an. Das Recht zu streiken ist gewährleistet. Es bezieht sich auf Artikel 9 des Grundgesetzes, Koalitionsfreiheit, Absatz 3, Koalitionsfreiheit. Und es wird gesagt, wenn es Koalitionsfreiheit gibt, dann dürfen sich Gewerkschaften, also Arbeitnehmer, Vertreter von Arbeitnehmern und auf der anderen Seite Arbeitgeberverbände zusammenschließen und frei miteinander aushandeln, bestimmte Formen, bestimmte Regeln inklusive der Entlohnung für das Arbeitsverhältnis. Und Tarifverträge sind dann immer ja so etwas wie standardisierte Arbeitsverträge, die bestimmte Löhne, Arbeitszeiten und noch eine ganze Menge anderes festlegen. Und um insbesondere den Gewerkschaften ein besonderes Druckpotenzial zu geben, müssen Streiks, die Möglichkeit zu streiken, gewährleistet sein. Soweit die Rechtslage. Das ist bei weitem nicht uneingeschränkt. Es sind nur bestimmte Streiks zulässig, nämlich sie müssen von Gewerkschaften organisiert sein und sie müssen auf einen Tarifvertrag hinwirken und, jetzt wird es noch etwas detaillierter, auch auf einen möglicherweise oder sicher rechtsgültigen Tarifvertrag, also nicht auf unzulässige Tarifverträge. Darauf will ich jetzt gar nicht eingehen, aber es ist jedenfalls relativ beschränkt. Es gibt dann noch zusätzliche Regeln zu Friedenspflichten über bestimmte Zeiten, alles Mögliche. Und es gibt auf der anderen Seite die Möglichkeit für Arbeitgeber auszusperren. Das alles ist eine ganze Menge, wenn man betrachtet, dass ja bei einem Streik eine Seite, nämlich die streikenden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, arbeitsvertragsbrüchig werden. Sie leisten ja nicht mehr die Arbeit, zu der sie arbeitsvertraglich verpflichtet sind. Nun bekommen sie auf der anderen Seite dann auch kein Geld mehr vom Arbeitgeber, sondern aus den Streikkassen. Nichtsdestotrotz entsteht den Arbeitgebern, dem Unternehmen, beträchtlicher wirtschaftlicher Schaden, da ja logischerweise die Leistungen, die dann an die Kunden verkauft werden, nicht mehr erbracht werden können. Jetzt, im Fall der Bahn, ist das ganz eindeutig zu sehen. Natürlich können keine Fahrkarten mehr angeboten werden und Ähnliches für bestimmte Zeiträume. Die Einnahmen sinken. Interessanter Nebenfakt, die Gewerkschaften haben so ein Solidarsystem untereinander. Die Gewerkschaft der Lokführer könnte das überhaupt gar nicht aus eigener Tasche bezahlen. Das bezahlen andere Gewerkschaften mit. Was heißt das? Das heißt, dass durch ein Gesetz die Möglichkeit gegeben wird, die Arbeitsleistung zu verweigern. Ohne dass das rechtliche Folgen, die es sonst nach sich ziehen würde, wenn das sozusagen individuell wäre, wenn ich sagen würde, ich streike mal oder irgendjemand meiner Zuhörerinnen und Zuhörer, sage ich, komme ich einfach nicht mehr arbeiten, ich will das Geld jetzt auch mal für 3 Wochen nicht haben, aber ich komme auch einfach nicht, danach komme ich wieder. Und dann zahlt er mir aber ein bisschen mehr Geld als vorher. Das würde ja nicht gehen. Also, das wäre ja Vertragsbruch. Und jedes Arbeitsgericht würde die daraus folgende Entlassung oder andere Sanktionen, aber wahrscheinlich wäre es in diesem Fall eine Entlassung, akzeptieren. Streik ist also eine durch staatliches Gesetz legitimierte Möglichkeit, vertragsbrüchig zu werden. Nun kann man da eine ganze Menge Argumente dafür finden, auch für die Existenz von Gewerkschaften übrigens, und die sind nicht alle dumm. Also standardisierte Arbeitsverträge, Tarifverträge können und sind deshalb auch oft im Interesse der Arbeitgeberverbände relativ stark Transaktionskosten senken. Sie können Verhandlungen vereinfachen, individuelle Vertragsverhandlungen und ähnliches. Sie können auch in gewisser Weise einen Beitrag zum Betriebsfrieden leisten. Sie können dazu beitragen, dass da sozusagen ein allgemeines, größeres Gerechtigkeitsgefühl entsteht. Inwieweit das immer berechtigt ist, ist eine andere Frage, aber sie tragen dazu bei, und in der Richtung ist das in Deutschland gewisserweise ein Erfolgsmodell. Bestimmte Streiks, die in anderen Ländern erlaubt sind, möglich sind und durchgeführt werden, man schaue nur nach Frankreich, sind in Deutschland im Übrigen nicht erlaubt. Also sogenannte politische Streiks, Durchsetzung von politischen Zielen, von Gesetzen, von gesetzlichen Regelungen zum Beispiel zur Rente oder zum Renteneintrittsalter. Das ist in Deutschland alles nicht erlaubt, weil es nichts mit Tarifvertragen und nicht mit den garantierten Rechten, durch die Koalitionsfreiheit garantierten Rechten der Tarifparteien zu tun hat. Das ist in anderen Ländern anders. Wir brauchen nur in unsere Nachbarschaft zu schauen. Diese Einschränkung ist sehr sinnvoll, wenn überhaupt nur Streiks möglich sind in dem relativ engen Fall dessen, was tarifvertraglich möglich ist. Auf der anderen Seite enthält natürlich wie jede staatliche Regelung, die irgendetwas exklusiv erlaubt, was sonst nicht erlaubt wäre, oder auch umgekehrt, enthält das Privilegien. Erstmal enthält es das Gewerkschaftsprivileg. Gewerkschaften kommen in eine unglaublich starke Rolle dadurch, denn nur Gewerkschaften, nicht etwa Betriebsräte oder irgendwelche frei sich organisierenden Teile der Arbeitnehmerschaft können streiken. Das wird dann spannend, wenn es in einem Unternehmen, in einem Tarifpartner auf der Arbeitgeberseite, auf der Arbeitnehmerseite mehrere Gewerkschaften gibt. Das erleben wir jetzt gerade. Dann muss nachgewiesen werden, wer die Mehrheit in dem jeweiligen Betrieb vertritt und so weiter. Aber es gibt ein starkes Gewerkschaftsprivileg. So gut. Soweit, so gut, das ist auch noch vom Gesetzgeber gewollt. Aber nun gucken wir uns mal an, wer streikt. Es streiken oft die Beschäftigten in Unternehmen oder manchmal sträubt sich ja einem einiges gegen das Wort Unternehmen, aber verwenden wir es so, öffentlichen Unternehmen, die eine Monopol- oder quasi Monopolstellung haben. Schauen wir uns den städtischen Nahverkehr an. Oder schauen wir uns auch die Bahn trotz aller Veränderungen und etwas Konkurrenz auf den Gleisen, die ja jetzt in einigen Gebieten tatsächlich segensreich wirkt. Es gibt ja dann, hier in Berlin erleben wir das, es gibt einige Regionalexpresse, die fahren, weil sie von anderen Gewerkschaften betrieben werden. Aber was immer noch sehr nah an einem staatlich garantierten, staatlich geförderten Monopol ist. Dort streiken Menschen besonders gern. Sie wissen, dass es städtischen Nahverkehr auch nach dem Streik weitergeben wird. Sie wissen, dass die Bahn nicht untergehen wird, unabhängig davon, welche Verluste sie macht, was da für Missmanagement hat. Das wissen die. Sie wissen, dass sie praktisch eine politische Garantie haben, dass die Strukturen, die sie bestreiken, weiter existieren. Dabei ist bei der Bahn interessant, da wird ja immer gesagt, die ist privatisiert worden. Wurde mir neulich auch mal erzählt, die ist doch jetzt privatisiert, ist doch eine AG, da steht doch Deutsche Bahn AG. Ja, aber die ist zu 100% in staatlicher Hand, zu 100%. Es gibt keine Minderheitsaktionäre. Also, die Streikenden streiken praktisch gegen den Staat. Sie könnten das nicht, wenn sie weiter Beamte wären, wie es ja früher mal war, auch bei der Post und so. Ganz interessantes Denkexperiment, was wäre, wenn die das noch wären? Vielleicht ist ein 100% staatliches Unternehmen in verschiedener Hinsicht noch negativer zu bewerten, als bestimmte Dienstleistungen überhaupt vom Staat mit Beamten erbringen zu lassen. Weil die können ja dann wenigstens nicht streiken. Die haben dafür eine Menge Privilegien, aber sie können nicht streiken. Sie haben eine Arbeitspflicht. Und die politische Entscheidung zu treffen, formal zu privatisieren, es aber 100% im Staatseigentum zu lassen, ermöglicht ungeahnte Möglichkeiten, wenn man weiß, Lokführer wird es immer geben, die Bahn wird es immer geben, da ist ja politischen Einflussgruppen, die das sichern, sind gigantisch, praktisch in allen Parteien, genauso wie es den städtischen Nahverkehr in Berlin oder in anderen Städten immer geben wird. Es wird übrigens auch immer eine Müllabfuhr geben und so etwas. Und das gibt dem Beschäftigten dort einen unglaublich starken Hebel, den sie auch nutzen. Es gibt also Zweige, Unternehmensformen, Dienstleistungen, die sehr viel stärker als andere, und zwar aufgrund staatlicher Entscheidungen, denn bestimmte Dienstleistungen durch den Staat oder rein staatliche Unternehmen erbringen zu lassen, ist ja eine politische Entscheidung, privilegiert sind und dieses Privileg nicht immer, aber doch oft in ziemlich heftiger Form ausnutzen. Und man, egal wie man zum Streikrecht selbst steht, das Streikrecht in staatlichen, vom Staat kontrollierten, extrem regulierten, von der Preisfindung bis hin zu vielen anderen Einzelheiten beherrschten Unternehmen, die dann oft ihre Einnahmen auch großenteils vom Staat beziehen, wie beim Nahverkehr zum Beispiel und so, das ist nochmal was Spezielles. Das ist nochmal was ganz Spezielles. Und das erleben wir gerade. Wer die Chance sieht, Erpressungspotenzial gegenüber anderen aufzubauen, versucht die zu nutzen, muss aber immer sehen, der Erpresser muss zahlungsfähig bleiben. Drum sehen wir gar nicht so viele Streiks im privaten Gewerbe. Sehen wir auch, aber sehen wir viel weniger. Es ist viel leichter, gegen eine Partei, gegen eine Gegenpartei zu streiken, von der man weiß, letztlich können die sich um unsere Ziele als Lokführer oder was auch immer zu befriedigen, bei allen Steuerzahlern bedienen. Und es gibt wenig Konkurrenz oder gar keine. Bei der Bahn ein wenig, bei der Güterbahn schon mehr. Diese Unterschiede kann man sich auch schön angucken. Ja, da gibt es mehr Konkurrenz als im privaten Bereich. Ist das Streiken schon gar nicht mehr so einfach. Aber hier haben Menschen und ihre Organisation die Möglichkeit, Forderungen durchzusetzen, nicht gegen ein Unternehmen, was Gewinn oder Verlust macht, macht es auch, aber es ist letztlich im großen Spiel der Dinge in diesem Zusammenhang egal, sondern sie wissen, das, was unterschrieben wird oder das, was sie tun, hat nicht die Folge, dass ihr Unternehmen verschwindet. Viele andere Arbeitnehmer müssen mitdenken und sagen, naja, ich will schon noch, dass Volkswagen oder so Autos produziert. Oder, also das kann man auf fast alle Branchen erweitern. Solche Hemmungen müssen die GDL und andere nicht haben. Die können einfach sagen, das geht sowieso weiter. Wann wird es immer geben? Wenn der GDL-Vorsitzende, ich will ja nicht zu polemisch und tagespolitisch werden, aber das hat mich mir dann schon nochmal stark zu denken gegeben, hat gesagt, wir wollen den Ruf zerstören, dass die Bahn ein zuverlässiges und vertrauenswürdiges Verkehrsmittel ist. Das ist das Ziel. Meiner Ansicht nach ist das justiziabel, macht aber niemand, weil das eigentlich nicht mehr so richtig mit Waffengleichheit im Tarifkampf und Ähnlichem zu tun hat. Aber er weiß, das merkt man ja jetzt schon. Ich meine, wer betrachtet die Bahn noch als zuverlässiges Verkehrsmittel? Schon jetzt. Trotzdem wird sie weiter existieren. Und allein dieses Wissen gibt einen unglaublichen Hebel der einen Seite. Und das betrifft den städtischen Nahverkehr genauso, betrifft viele Folgen. Nehmen wir Supermärkte in Ketten. Da hat es auch schon Streiks gegeben. Sehr selten. Die Menschen dort ein Interesse auch daran haben, dass die Ladenkette oder der Laden oder das Restaurant oder die Kette oder was auch immer einfach weiter existieren. Sie wissen, es gibt da große Konkurrenz. Dort regelt, da sagt man, na, die verdienen ja bestimmt viel weniger. Das stimmt in bestimmten Branchen über bestimmte Zeiten, aber es stimmt nicht dauerhaft, weil natürlich auch auf dem in privaten Unternehmen und vielen Dienstleistungsbereichen Druck da ist, Löhne zu erhöhen, und zwar ganz massiv. Und zwar aufgrund dessen, dass es in vielen Bereichen zu wenig Bewerber für die Arbeitsplätze gibt. Das zieht die Preise nach oben. Ich schaue mich hier nur an. Im Südwesten Berlins oben komme ich öfter so an Pflegeheim, betreutes Wohnen vorbei. Die bieten teilweise fantastische Prämien dafür, dass nur jemand bei ihnen anfängt zu arbeiten, ohne zu streiken. Dort gibt es noch stärkere Bedenken, sicher auch gerade in Pflegeeinrichtungen überhaupt zu streiken. Diese Bedenken wiegen dort viel schwerer als zum Beispiel bei der Bahn. Den Menschen, die bei der Bahn arbeiten, sind die, die da mitfahren, vollkommen egal. Das merkt man auch im täglichen Betrieb, aber natürlich auch bei Streiks und ähnlich. Die sind sozusagen Teil des Erpressungsspiels. Das, wie ich bereits erläuterte, bei solchen Unternehmen, deren Existenz per se gesichert ist, besonders gut gespielt werden kann. Das heißt nicht, das ist immer so eine Fehlwahrnehmung, dass sozusagen freier Wettbewerb, freie Vertragsgestaltung zu immer niedrigeren Löhnen führen würde. Das ist totaler Unfug. Das spricht doch jede Evidenz dagegen. Es heißt nur, dass das Stärken der eigenen Verhandlungsposition auf Kosten aller und wenn man als Gegenpartei praktisch den Steuerzahler hat, das ist ja das, was dahinter liegt. Letztlich sind die Steuerzahler die Gegenpartei bei solchen Unternehmen. Das gilt sogar, wenn sie nicht hundertprozentig staatlich sind, sondern wenn ihre Auftragslage dadurch gesichert ist. Durch staatliche Aufträge gilt das auch. Bei der Bahn ist 100% Staat, die Gegenpartei ist der. Sind die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler in Deutschland. Dass das ein großes Erpressungspotenzial liefert, was auch genutzt wird, was nicht immer und überall genutzt wird, aber was auch genutzt wird. Nun könnte man mich fragen, und hat mich auch schon gefragt, weil ich darüber ab und an schon mal Vorträge gehalten habe, ja, aber soll denn jeder individuell verantworten? Bist du komplett gegen Gewerkschaften und sowas? Nee, bin ich nicht. Man kann, wie auch hier, privat vertragliche Lösungen finden, auch mit Musterverträgen und Ähnlichem, die es bestimmten streitenden Organisationen oder zum Streik aufrufenden Organisationen nicht mehr so einfach machen. Man könnte sich zum Beispiel vorstellen, dass sich Menschen für höhere Löhne oder für was auch immer, für längere Vertragslaufzeiten, für whatever, auch in Gruppen, das Streikrecht abkaufen. Sie sagen, okay, ich werde nicht streiken. Ich nehme dann Sanktionen des Arbeitgebers hin. Dafür unterschreibe ich einen viel besser dotierten Vertrag. Das wäre möglich. Und zweitens wäre es möglich, das Streikrecht einzuschränken bei monopolistischen oder quasi monopolistischen Strukturen. Darüber wäre mal nachzudenken. Staatsmonopolistische Strukturen, die wir in vielen Bereichen haben, vielleicht sollte da das Streikrecht ein bisschen eingestellt werden, zumindest eingeschränkt werden. Könnte man sich vorstellen. Haben übrigens andere Länder. In ähnlicher Weise. Gut, das wären verschiedene Möglichkeiten. Was ich heute hier erläutern wollte, ist, dass diese Einschränkung der privatlichen Vertragsfreiheit, der Vertragstreue, damit der Eigentumsrechte auf beiden Seiten, die das Streikrecht beinhaltet, Deutschland, das Grundgesetz gewährleistet werden, unter sehr bestimmten Bedingungen, dass aber diese Bedingungen wahrscheinlich nicht ganz ausreichend sind, wenn es um Gruppen geht, die ein besonders starkes Interesse und eine praktische Bestandsgarantie für die Unternehmen, für die sie arbeiten, haben. Wenn Unternehmen unabhängig vom Wettbewerb, unabhängig von irgendetwas immer weiter existieren oder Strukturen, sagen wir mal, Deutsche Bahn, das Wort Unternehmen, das tut schon weh, ja, aber Strukturen immer weiter existieren, dann ist das Erpressungspotenzial gewaltig und auch keinerlei Waffengleichheit mit der anderen Seite gegeben und auch nicht die Drohung gegeben, dass das Unternehmen, das man bestreikt, pleite geht und man dann auch keinen Job mehr hätte. All das beobachten wir also gerade. Man muss sich nur anschauen, welche Branchen streiken. Dass dort die Bedürfnislage, die Anreizlage ganz anders ist als in anderen Industrien. Das heißt nicht, dass woanders nicht gestreikt wird. Aber man könnte privatrechtlich in bestimmten Branchen Arbeitsverträge schaffen, die das Streikrecht ausschließen. Privatvertrag. Ich brauche mal gar nicht so viele Gesetze dazu. Juristen müssen mir sagen, ob man dazu die Verfassung an dieser Stelle ändern müsste oder die Interpretation der Verfassung oder was auch immer. Das ist eine andere Frage. Aber wir haben einen Fall, in dem staatlicherseits bestimmten Gruppen eine unwahrscheinlich große Veto-Power gewährleistet wird. Nun bin ich, das habe ich an anderen Stellen auch schon darüber gesprochen, immer gut, sehr stark dafür, für individuelle Veto-Power. Aber nicht Veto-Power, Veto-Kraft, Veto-Möglichkeit gegen Entwicklung zu Lasten aller anderen. Und das haben wir hier. Wir geben durch das Streikrecht in Unternehmen, die praktisch eine staatliche Bestandsgarantie haben und die, auch da gibt es noch Unterschiede, das hängt ja davon ab, wie stark Nutzer betroffen sind und sowas auch noch, geben wir aber bestimmten Gruppen eine gewaltige Macht, ein gewaltiges Erpressungspotenzial, das nicht dadurch konterkariert wird, dass es ja viel Konkurrenz gibt zum Beispiel, dass man zu jemandem anders gehen könnte. Wenn, wenn Rewe streikt, kann ich zu Lidl gehen und umgedreht. Oder wenn viele andere Organisationen, Unternehmen streiken. Selbst wenn Volkswagen, fällt mir immer diese Firma ein, zu Tode gestreikt wird, was nicht passiert. Aber selbst dann kann ich mir immer noch ein Hyundai kaufen oder sonst irgendwas. Oder ein Porsche, whatever. Nee, die gehören ja zu Volkswagen. Also das könnte ich mir auch nicht mehr kaufen. Aber was auch immer. Der Gedanke sollte klar sein. Und das ist das Problem. Wir haben also ein Problem mit dem Streikrecht in Branchen, wo es eine staatliche Garantie dafür gibt, dass die immer weiter existieren. Und drum streiken die so, wie sie streiken. Eine kleine Hoffnung gibt es natürlich. Bestimmte Branchen und Berufsgruppen verschwinden irgendwann aus technologischen Gründen. Und das dauert natürlich viel länger im Staatseigentum befindlichen Unternehmen. Aber ganz kann sich der Staat auch nicht davor verschließen. Von heute wäre es nicht so ein sehr großer Aufwand und wir sehen fehlerfrei, problemfrei solche Strukturen, noch nicht viele, aber überall auf der Welt, dass die Menschen bei existierender staatlicher Garantie der Existenz der Dienstleistung und des Angebots der Dienstleistung die Menschen nicht mehr gebraucht werden. Da vorne in so einem ICE, wenn man sich genau überlegt, psychologisch ist es ein bisschen schwierig, wenn man selber drin sitzt, vielleicht, weiß ich nicht, da muss niemand vorne drin sitzen, den sei. Nope. In einer U-Bahn auch nicht. Warum? Das ist eine Möglichkeit, dieses große Erpressungspotenzial langfristig zu umgehen. Aber das ist nur ein kleiner Schlussgedanke. Und damit verabschiede ich mich für heute von meinem Podcast zum Thema Streiks, Eigentum und Freiheit und freue mich jetzt schon aufs nächste Mal. Tschüss.